Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Verse aus dem ersten Petrusbrief, die wir uns heute in der Predigt anschauen wollen, klären das Verhalten von Christen gegenüber staatlicher Gewalt und die Ursache oder besser auch die Beweggründe für dieses Verhalten. Aber bevor wir jetzt in diesen Text einsteigen, der im Grunde ziemlich mittendrin steht im ersten Petrusbrief, möchte ich gerade noch einmal den Zusammenhang erklären. Und zwar geht es Petrus in diesem Brief darum, die Gemeinden in Kleinasien zu ermutigen und sie der Hoffnung auf das erlösende Opfer Christi gewiss zu machen. Er erklärt ihnen, dass sie eben aus der sündigen Welt durch Gott herausgeholt sind und dass sie das auserwählte Volk sind. Gott hat seinen eigenen Sohn als Erlöser gebracht und Jesus Christus für dieses Volk geopfert. Und deshalb setzt dieses Volk seine Hoffnung allein auf Jesus Christus und strebt dieses Volk danach, ein geheiligtes Leben zu führen. Und dieses Volk richtet sein Leben zur Ehre Gottes aus. Das ist im Grunde ja einer der Kernsätze in diesem Petrusbrief, ist jetzt auch in unserem Abschnitt heute als Überschrift gewählt. So, und als Folge daraus werden diese bekehrten Christen, eben Gottes Volk, die Teil der damaligen Gesellschaft waren, eigentlich herausgerissen aus dieser Gesellschaft und werden Fremdlinge in dieser Gesellschaft. Sie werden ausgegrenzt und sie werden verfolgt aufgrund der Botschaft des Evangeliums. Und Petrus setzt jetzt alles daran, die Gemeinden eben mit Blick auf das Opfer Christi zu ermutigen. Und er schreibt im Vers 9 und 10 des ersten Kapitels im Petrusbrief: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Bisher hat Petrus die Basis für das Leben als Christ aufgezeigt, nämlich die Erkenntnis der eigenen Sünden, den Glauben und das stellvertretende Opfer Christi am Kreuz annehmen. Die Christen haben eine neue Identität bekommen. Und in den ersten anderthalb Kapiteln geht es eben darum, die Gemeinden zu ermutigen und sie dieser Tatsache gewiss zu machen. Und er gibt dann im Weiteren konkrete Anweisungen zum Leben in der heidnischen Umgebung. Und die beiden Verse, die unserem Predigttext vorausgehen, die stehen auch auf dem Gottesdienstblatt, sind im Grunde die Einleitung für das Kernstück des Briefes und für den Abschnitt 2. Kapitel 11, Vers 11 bis 4. Kapitel, Vers 11. Und diese beiden Verse lauten: Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Unter diesem Aspekt, nimm gern Platz. Unter diesem Aspekt rechtschaffendes Leben in der Gesellschaft zur Ehre Gottes müssen die folgenden Verse bis ins 4. Kapitel hinein einbezogen werden. Dabei betrachtet Petrus den Aspekt der Rechtschaffenheit durch Unterordnung in mehrfacher Hinsicht. Nämlich einmal, das behandeln wir heute, gegenüber Regierenden bzw. der Obrigkeit. Dann in den weiteren Kapiteln gegenüber den Dienstherren von Sklaven, waren es damals, heute haben wir weniger Sklavenverhältnisse und Herrenverhältnisse, sondern Angestellte und Arbeitgeberverhältnisse. Es geht um die Unterordnung der Ehefrau gegenüber dem Ehemann und eben auch, nicht Unterordnung, sondern auch Rechtschaffenheit und eben auch des Ehemanns gegenüber der Ehefrau. Und dann letztlich auch noch gegenseitig in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Grundsätzlich sieht Petrus die Position der Christen in der Welt also so. Sie sind Nachfolger Christi und geliebte Kinder Gottes und gehören zu Christus. Und dadurch gehören sie nicht mehr in diese Welt, sondern sind Fremde geworden in ihrer ehemals vertrauten Umgebung. Und da sie als Nachfolger Christi viele Dinge anders machen und anders bewerten als in der Welt üblich, deshalb wird ihnen Feindschaft entgegenschlagen, die sie einsam macht in dieser Welt und die Christen erkennen lässt, dass sie nicht mehr zu dieser Welt gehören. Diese Aussonderung wird die Christen mit der Zeit in die Versuchung führen, sich dem eigenen bzw. weltlichen Begierden hinzugeben. Also, dass man vielleicht doch versucht, sich stückchenweise wieder anzunähern an die Welt. Aber im Grunde das Nachgeben gegen diese Begierde wird eben fleischliche Befriedigung mit sich bringen und sie wird geistlich von Gott wegführen. Denn das Nachgeben eines leidenschaftlichen Verlangens gibt dem Menschen zwar eine vorübergehende Befriedigung und ein Wohlgefühl, aber gleichzeitig findet hier eben ein innerer Kampf statt gegen die eigene Seele und am Ende führt uns das von Gott weg, wenn wir eben immer wieder darauf schauen, was in der Welt ist und dass wir Dinge so machen wollen, wie sie in der Welt üblich sind. Die Gefahr geht hier also nicht in erster Linie von den Menschen um uns herum aus, sondern sie geht von unserem eigenen sündigen Verlangen aus. Und daher ist es besser, wenn wir diese Versuchungen meiden. Das heißt, dass wir eine Distanz zu dem haben, was in der Welt um uns herum passiert. Damit wir uns eben nicht selbst bzw. leichtfertig in Gefahr bringen. Was andererseits aber nicht bedeutet, dass wir uns von der Welt isolieren. Petrus fordert die Christen ja auf, ein rechtschaffenes Leben in der Welt zu führen, mit dem Ziel, Gott zu ehren und dadurch Menschen durch Gott zum Glauben führen zu lassen. Die erste Aufgabe für Christen in der Gesellschaft ist, in Liebe und Heiligkeit für Gott zu leben. Und zwar so, dass der Welt deutlich wird, bei den Christen ist etwas radikal anders und die Lebensanschauungen unterscheiden sich grundlegend. Und das Leben der Christen darf keine Gelegenheit zur gerechtfertigten Anklage durch die Nichtchristen bieten. Also entsprechend müssen Christen im Einklang mit den weltlichen Ordnungen leben. Und da kommen wir jetzt in unseren Predigtext heute, den wir noch einmal gemeinsam lesen wollen. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien. Und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Und damit kommen wir zum ersten Predigtpunkt. Leben zur Ehre Gottes und dabei der menschlichen Ordnung dienen. Die Christen in Kleinasien sind also eindeutig angehalten, den Heiden den Nichtchristen zu leben. Wir lesen es in Vers 12, da ist die Aufforderung, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Und Vers 13, da heißt es, seid untertan aller menschlichen Ordnung. Und Petrus präzisiert hier sogar noch, von wem diese menschliche Ordnung gegeben sein darf. Nämlich in Vers 13 heißt es, es sei dem König als Obersten, oder Vers 14, oder den Statthalter, dem König gesandt sind. Zur damaligen Zeit waren die Könige keine gewählten Staatsoberhäupter, sondern in der Regel waren sie Diktatoren, die durch Gewalt an die Macht gekommen sind, beziehungsweise durch Gewalt Macht über Landstriche und Gebiete gewonnen haben und eben auch über die Menschen, die in diesen Gebieten wohnen. Und je nachdem, wie man jetzt die Erstellung des ersten Petrusbriefes datiert, entweder zum Ende der Regentschaft von Kaiser Claudius in Rom oder zu Beginn der Herrschaft von dem Kaiser Nero, so wird deutlich, dass die Obrigkeit, die Petrus damals vor Augen hatte, ja keineswegs unserem Verständnis von einem gütigen Landesvater entsprach, sondern das waren Tyrannen. Aber Petrus geht, wenn wir das so lesen, geht Petrus davon aus, dass gute Untertanen auch unter der Herrschaft eines Tyrannen wie Nero ein unbehelligtes Leben führen können. Und es ist im Grunde, das wird ja auch deutlich, es ist im Grunde unerheblich, wie diese Machthaber an die Macht gekommen sind, wie diese Obrigkeit entstanden ist, ob sie in diese Machtposition hineingeboren sind oder ob sie demokratisch hineingewählt wurden oder ob sie sich diese Machtposition mit Gewalt selbst verschafft haben. Auch spielt es keine Rolle, ob eine moralische oder organisatorische Eignung nachgewiesen ist. Die einfache Tatsache, Oberhaupt eines Staates oder einer Region zu sein, genügt für die Anerkennung als Obrigkeit in diesem Sinne. Und das hat sich bis heute nicht geändert. In Vers 14 lesen wir, dass die Obrigkeit von Gott ihre Aufgabe erhält, Übeltäter zu bestrafen und die zu loben, die Gutes tun. Das ist die Aufgabe. Es geht also hier nicht um Unterordnung unter die Ordnung, die von Menschen gemacht wurde, sondern um Unterordnung unter den Schöpfergott, der alle Menschen gemacht hat. Er hat seine Ordnung gegeben und die Menschen eingesetzt, die für die Einhaltung dieser Ordnungen zuständig sind. Und die Apostel waren in dieser Frage ganz einer Meinung. Wir haben es in der Lesung gehört, wo Paulus an die Römer geschrieben hat. Und wer erinnert sich noch an den ersten Vers von unserem Lesungstext heute? Das war der Lernvers vom vergangenen Monat. Römer 13, Vers 1, Elias. Genau, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Es geht um Einordnung in jede Ordnung, in der den Christen ein menschliches Geschöpf übergeordnet ist. Es heißt nicht, unterwerft euch jedem Menschen, sondern gebt ihm die Ehre als Geschöpf Gottes. Wir sollen die Menschen nicht losgelöst von Gott sehen, sondern wissen, dass alle Menschen von Gott geschaffen sind und von ihm seinen Stand und Platz zugewiesen bekommen haben. Wie wir gerade gehört haben, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Allerdings ist Petrus natürlich auch klar, dass es Widersprüche zwischen menschlicher Ordnung und göttlicher Ordnung geben kann. Er selbst, als er angeklagt ist vor dem Hohen Rat, bezeugt er zusammen mit Johannes in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in unserem Predigtext in Vers 13 fordert er Unterordnung um des Herrn willen und bewahrt dadurch vor falscher Unterordnung, vor bedingungslosem und verantwortungslosem Gehorsam. Das Wort Gottes ist die übergeordnete Instanz. Also auch wenn die Obrigkeit Böses gut nennt und Gutes böse und Norm dafür ist Gottes Wort, wenn wir sagen, was gut und was böse ist, weil die Obrigkeit sagt es gegebenenfalls genau andersherum. Wenn sie also diktatorisch herrscht und die Persönlichkeitsrechte der Staatsbürger einschränkt und Anspruch auf Kontrolle von Gewissen und Glauben erhebt, so sind wir Christen trotzdem dieser Regierung verpflichtet, weil sie unsere Obrigkeit ist. Und Christus sagt selbst in Matthäus 22, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und so ähnlich haben wir es auch in der Lesung im Römerbrief gehört. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst ständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt und Ehre, dem die Ehre gebührt. Christen können sich also nicht über weltliche Gesetze hinwegsetzen mit der Argumentation, der Staat geht mit den Steuern nicht ordentlich um oder verwendet sie in nicht richtiger Weise und deshalb zahle ich keine oder weniger Abgaben. Das ist so nicht zulässig. Darüber kann er bei bestehender Rechtslage, Gesetzeslage, kann nicht der Christ bestimmen, sondern er ist dann eben an diese Ordnung gebunden. Und wir müssen eben als Christen und auch als Gemeinde darauf achten, dass wir hier ordentlich den gültigen Gesetzen entsprechend handeln. Also ein Vorenthalten von Steuern ist als Gemeinde und auch als Einzelperson nicht möglich. Dabei müssen wir auch Aspekte von Schwarzarbeit oder Abgaben von Kapitalerträgen beachten und dürfen da nicht leichtfertig sein. Und selbstverständlich sind die Christen auch der staatlichen Ordnungsfunktion auf Einhaltung eines Teils der 10 Gebote, wie nicht töten und nicht stehlen, verpflichtet. Einige andere Gebote hat unser Staat leider aufgegeben, darauf zu achten. Also zum Beispiel den Schutz der Ehen zu achten oder Ehebruch zu verurteilen. Doch umgekehrt bedeutet das nicht, dass, da es hier vielleicht eine staatliche Freiheit gibt, dass wir uns dann als Christen auch dieser staatlichen Freiheit hingeben können. Wir können eben nicht die göttliche Ordnung, die besteht, aufheben mit Blick auf eine Rechtsprechung. Also wir haben einmal Gottes Wort und wir haben das, was der Staat von uns verlangt. Aber das Gottes Wort ist immer die übergeordnete Instanz. Christen sind also zuerst an die göttlichen Gebote gebunden und dann an die staatlichen Ordnungen. Und durch Einhaltung dieser staatlichen Ordnungen geben sie Gott die Ehre. Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Leben zur Ehre Gottes und zweitens die Ungläubigen mit guten Taten beeindrucken. Mit dem Ziel, Gott zu ehren, sollen Christen die Gesetze der weltlichen Ordnung halten und sich dadurch der Obrigkeit unterordnen. Doch zweifellos ist allein ein Halten von Gesetzen nicht so beeindruckend, weil im Grunde machen das die allermeisten Menschen. Und es ist nicht besonders auffällig. Daher sollen die Christen eben auch mit guten Taten in der Öffentlichkeit auffallen. Aus dieser Erkenntnis heraus ist der Begriff der Diakonie entstanden. Das ist der Dienst am Menschen in einem kirchlichen Umfeld. Die ersten Diakone wurden in der frühen Gemeinde zur Versorgung der Witwen in Jerusalem berufen und einer der bekanntesten Diakone war Stephanus, der eben auch einer der ersten Märtyrer war. Petrus fordert zum diakonischen Dienst über die Gemeindegrenzen hinaus auf, damit den Ungläubigen ein Zeugnis zur Ehre Gottes gegeben wird. Hier geht es also tatsächlich um gute Werke, die über das erwartete Maß hinausgehen. Nicht die Dinge, die sowieso üblich waren. Es muss also mehr sein, als nur die Gesetze zu befolgen. Denn damit kann man wohl keinen besonderen Eindruck machen. Und andererseits darf es aber natürlich auch nicht weniger sein, als die Gesetze befolgen. Die Christen hatten damals im Grunde sehr wenig Gelegenheit, als öffentliche Wohltäter aufzutreten, da sie aus dem gesellschaftlichen Leben quasi verbannt waren und da keine Anerkennung hatten, keine Einflussmöglichkeiten. Und doch hat Jesus auch schon dazu aufgefordert, in Johannes 6, Vers 35, da heißt es, vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Hier wendet Jesus das gleiche Verb in Bezug auf tut Gutes an wie Petrus. In beiden Fällen sind die guten Taten nicht als sichtbares Zeichen von Frömmigkeit zu verstehen, sondern die Taten ernten auch in einer ungläubigen Welt Anerkennung als gut. Das ist also wichtig, dass das, was wir dann den Ungläubigen tun oder ihnen leisten, dass sie es letztlich auch als gut anerkennen, dass eben dadurch Gott die Ehre gegeben wird. Es handelt sich also nicht nur um eine gute Moral und ein häusliches Verstehen, sondern es müssen Taten sein, die auch außerhalb der Privatsphäre wahrgenommen werden. Also eben nicht nur, dass wir in unserer Familie gut miteinander umgehen oder dass wir innerhalb unserer Gemeinde miteinander umgehen, sondern dass wir diesen guten Umgang, diesen Dienst, diese Zuwendung, dass wir sie auch darüber hinaus geben. Die Bezeichnung der Ungläubigen in unserem Text mögen wir als etwas drastisch empfinden. Wenn ihr mal schaut, es ist in Vers 15, da steht eben von den unwissenden und törichten Menschen. Gut, diese törichten Menschen, das sind Leute, die eben die Erlösung aus eigener Erfahrung nicht kennen und sich deshalb falsche Urteile über die Erlösten bilden. Sie sind unwissend und haben Vorurteile über Christen und über Gott. Auch heute begegnen wir diesen Menschen überall. Damals war es so, dass, und so ist es im Grunde heute noch, Christen sind auf Gottes zukünftige Welt ausgerichtet, und das erscheint den Ungläubigen weltfremd. Das scheint ihnen weltflüchtig, unrealistisch. Das scheint den Ungläubigen, dass eben diese Christen mit diesen Prinzipien gar nicht recht tüchtig sind, in dieser Welt zurechtzukommen. Damals haben die Christen Gott als einzigen König und Jesus als ihren Herrn bezeichnet. Und das hat die Gesellschaft um sie herum seinerzeit so verstanden, dass die Christen gegen die herrschende Obrigkeit sind. Mit diesem Problem kämpfen wir heute nicht. Aber damals war das so, es gab im Grunde einen König, einen Kaiser, und wer gesagt hat, ich habe einen anderen Kaiser, der war automatisch gegen diese Obrigkeit. So war die Annahme. Und auch der Ausruf, vor Gott sind alle Menschen gleich, wurde als sein Aufhetzen von Sklaven und von Frauen gewertet, weil die Sklaven hatten keine Rechte und die Frauen hatten auch keine Rechte. Heißt also, wenn die Christen letztlich gleiche Rechte für alle einräumen, bedeutet das sozusagen ein Aufhetzen. Wie das jetzt im Einzelnen zu verstehen war, darüber hatte ich schon gepredigt, das sind ja die nächsten Kapitel. Aber für die weltliche Gesellschaft damals waren die Christen gefährliche Sektierer, waren sie Unruhestifter mit dieser Botschaft. Man hatte den Eindruck, sie wollten die üblichen Ordnungen durcheinander bringen. Und dagegen wendet sich Petrus mit seinen Ermahnungen an die Gemeinde. Und letztlich möchte er den Vertretern dieser falschen Auffassung, so wie es da steht im Text, das Maul stopfen. Die Ungläubigen sollen das gute Zeugnis der Christen nicht übersehen können. Und das soll die Ausrichtung sein, dass die Ungläubigen eben erkennen, okay, die Christen sind anders und vor allem, was sie nicht machen, ist Aufruhr schaffen. Na, denn die Christen sollen die bestehenden Ordnungen nicht zerstören, sondern sich mit guten Werken zur Ehre Gottes in die Gesellschaft einbringen. Im Glauben und Vertrauen auf Gott darf man damit rechnen, dass, wenn überhaupt etwas, dann wird eben Gutes tun, den Unverstand dieser törichten Menschen verstummen lassen. Das ist die Idee, die Petrus dahinter hat, wenn er sagt, wir wollen den törichten Menschen das Maul stopfen, heißt es letztlich, wir wollen sie durch unsere Taten überzeugen, dass wir nichts Böses tun. Sie sind unwissend vom Evangelium, sie haben einen falschen Eindruck von den Christen, und diesen falschen Eindruck müssen wir beheben. Wie können wir das machen? Zuerst auch einmal, indem wir ihnen helfen. Und als Freie sollen sich die Christen in die Gesellschaft einbringen. Und damit ist gemeint, dass Christen von der Sünde frei sind und ihr nicht mehr dienen. Christen suchen nach dem Willen Gottes und nicht danach, möglichst viel von den Dingen der Welt in ihre christliche Moral einbauen zu können. Und vielleicht mit einem modernen Weltbild Sünde zu rechtfertigen und Gottes Gebote zu verbiegen. Denn dann nehmen wir die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, so wie es im Text steht. Tatsächlich handeln Christen also als Knechte oder Sklaven Gottes, also als seine Gefolgsleute und sind damit die wahren Freien, gerade auch, weil sie sich im Gutes tun, der Obrigkeit unterordnen. Das ist also ein ganz anderer Ansatz, für das Leben in der Gesellschaft, den die Christen wählen. Abschließend fasst Petrus den Abschnitt mit 4 Imperativen zusammen und führt uns zu unserem dritten Predigtpunkt. Nämlich in Vers 17 heißt es: Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Das sind also 4 Befehle. Und jetzt können wir uns fragen, wie stehen die jetzt in einem Verhältnis zueinander? Die Ausleger finden dazu unterschiedliche Antworten und es werden überwiegend 2 Varianten diskutiert. Nämlich, dass ein direktes Verhältnis zwischen der ersten und der vierten Gruppe besteht. Heißt also Jedermann und König und zwischen Brüder und Gott. Und hier ist die Unterscheidung eben zwischen, einmal ist es die weltliche, die säkulare Gruppe und einmal ist es die christliche, die geistliche Gruppe. Und die weltlichen Instanzen, sie sind zu ehren. Das heißt, jedermann, damit ist die Gesellschaft gemeint, und auch den König, dem ist allen ist Ehrerbietung entgegenzubringen. Und die geistlichen Gruppen, die sind zu lieben und zu fürchten. Das heißt also, ihnen ist mit einer ganz anderen Emotionalität entgegenzukommen. Das heißt, wir haben Gefühle füreinander. Die weltlichen Gruppen, die, sagen wir mal, denen können wir relativ gefühlsneutral begegnen, die müssen wir aber ehren in ihrer Funktion. Und unsere Geschwister in der Gemeinde, denen sollen wir Liebe entgegenbringen. Und Gott, den sollen wir fürchten. Oder eine andere Sichtweise wäre eben, dass ein Verhältnis zwischen jedermann und Brüder und Gott und König. Also hier gibt es dann die Spannung zwischen den sozialen Gruppen. Einmal wird der Gesellschaft Ehre und der Gemeinde Liebe. Also hier haben wir jetzt die Position Gesellschaft und Gemeinde, Ehre und Liebe entgegengebracht. Oder eben Gott und weltliches Königtum. Dem Gott fürchten wir, aber dem weltlichen Königtum geben wir Ehre hin. Offensichtlich haben also alle 4 Befehle, beziehungsweise alle 4 Gruppen, stehen in einer Beziehung zueinander. Und wichtig ist letztlich, dass Petrus hier noch einmal deutlich macht, dass Christen sich gut benehmen müssen, indem sie jeder der 4 Gruppen mit dem nötigen Respekt beziehungsweise Zuneigung begegnen. Schauen wir uns diese Gruppen nochmal im Einzelnen an. Also, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und im Grunde für die Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Die Würde der Menschen müssen wir anerkennen und dürfen Menschen, die ihren Weg ohne Gott gehen, nicht verwerfen. Und bei der zweiten Gruppe ist es so, ehren wir alle Menschen, so soll das Verhältnis zu denen, die Gott lieben, noch eine Stufe intensiver sein. Die Brüder und Schwestern sind Teil unserer Familie und verdienen deshalb persönliche und aktive Zuneigung und Anteilnahme. Und eben auch Unterstützung durch Hilfe und durch Gebet. Und wenn wir jetzt Gott als dritte Gruppe betrachten, dann ist eben diese Gottesfurcht das Wesentliche für das Glaubensleben. Es muss uns bewusst sein, mit wem wir es hier zu tun haben. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist ewig und allumfassend und allwissend. Wir können ihm nur mit Furcht und dürfen ihm niemals mit Überheblichkeit begegnen. In den Sprüche 1, Vers 7 heißt es, Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und so ähnlich haben wir es auch in Psalm 111 Anfang des Gottesdienstes gehört. Hier sehen wir also nochmal schön die biblische Sicht, die Petrus uns bereits in Vers 15 über Törichte und Unwissende, also über den Gegensatz zwischen denen, die den Herrn fürchten und denen, die ihren Weg ohne den Herrn gehen, gezeigt hatte. Also nochmal Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis und die Toren, das sind also die Unwissenden, das sind die Törichten, die verachten Weisheit und Zucht. Das heißt, sie hören nicht auf das, was Gott sagt. Und der letzte Aufruf, ehrt den König, macht deutlich, dass dem König Ehre gebührt, aber letztlich nicht mehr Ehre als anderen. Weil es ist der gleiche Begriff, ehrt jedermann und ehrt den König. Der König ist einzeln aufgeführt, weil er eine besondere Bedeutung hat. Aber die Ehre, die ihm zuteil wird, ist nicht mehr, sondern ist das gleiche wie bei den anderen Menschen. Also ehrt jedermann und ehrt den König, sind auf einer Stufe mit den Menschen und im Grunde noch nicht einmal auf der gleichen Stufe wie die Gläubigen, die wir lieben sollen. Und natürlich auch nicht mit Gott, den wir fürchten sollen. Und einen König, den brauchen wir nicht fürchten. Denn er ist von dieser Welt und er ist genauso vergänglich wie jeder andere Mensch. Sind wir mit dem ewigen Gott verbunden? Warum sollten wir uns vor Menschen fürchten? Und damit bekommen wir eine grundsätzliche Anleitung für den Umgang mit den Gruppen, die Petrus dann im Weiteren seines Briefes intensiver beschreibt. Also das Verhältnis gegenüber den von Dienstherren und Sklaven, Ehefrau, Ehemann, Ehemann, Ehefrau und eben die gesamte Gemeinde. Also wenn wir im Grunde diesen Vers 17, dabei, wenn wir da mal weiterlesen, wenn wir den zugrunde legen, dann wird eben das, ja, unser Grundverhältnis zu diesen einzelnen Gruppen deutlich. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Also es geht eben auch hier darum, die weltliche Gruppe erfährt Ehre und die geistliche Gruppe erfährt Liebe und Gott gegenüber Furcht, Ehrfurcht. Kommen wir also zum Schluss und fassen zusammen. Petrus sieht die Christen in einer Außenseiterposition in der Gesellschaft und erkennt, dass die menschlichen Ordnungen nicht immer im Einklang mit den göttlichen Ordnungen stehen. Doch sind die Christen aufgefordert, die menschlichen Ordnungen einzuhalten. Denn die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und damit sind auch die Gesetze für die Christen bindend. Christen müssen sich in die staatliche Ordnung einfügen und diese sogar unterstützen, damit sie als gute Bürger wahrgenommen werden. Sie sollen ein untadeliges Leben führen innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und nicht Verfolgung leiden, weil sie gegen Gesetze verstoßen. Dass keiner eine berechtigte Anklage gegen uns führen kann. Christen führen eben dieses untadelige Leben zur Ehre Gottes. Und es ist Gottes Wille und nicht der Wille von Petrus, dass Christen sich durch gute Werke auch innerhalb der heidnischen Kultur auszeichnen. Also es ist jetzt nicht nur von Petrus oder von Paulus eine Idee, sondern das kommt eben tatsächlich von Gott. Wenn es unsere Aufgabe als Christen ist, ein durch gute Taten geprägtes öffentliches Leben zu führen, dann ist es gleichzeitig schwer vereinbar mit der Auffassung, sich als Christen von der Welt zu trennen und sich selbst in eine Isolation zu bringen, um Versuchungen von Christen fernzuhalten. Vielmehr ist es so, dass die öffentliche Anerkennung von guten Taten eine Möglichkeit zur Verkündigung des Evangeliums mit sich bringt. Es ist allerdings ein sehr schmaler Pfad, auf dem sich Christen da bewegen, denn es besteht durchaus die Gefahr, dass man die guten Taten im Grunde der Verkündigung des Evangeliums unterordnet. Also betreibe ich als Gemeinde ein diakonisches Projekt und halte die Verkündigung des Evangeliums im Hintergrund, um mehr Menschen zu erreichen, So helfe ich den Menschen zwar vordergründig durch die diakonische Tätigkeit, doch die eigentlich rettende Botschaft des Evangeliums erreicht die Menschen nicht. Und das muss uns eben klar sein, dass das das Wesentliche ist, dass die Menschen das Evangelium hören. Bei allen Aktivitäten als Christ oder als Gemeinde muss die Verkündigung des Evangeliums, also die Ehre Gottes, im Mittelpunkt stehen. Es geht hier also ganz und gar nicht um Werkgerechtigkeit. Wenn wir diese guten Taten, diese guten Werke bringen, so dient es nicht unserer Erlösung in irgendeiner Form, sondern es ist unser Auftrag. Ja, und gleichzeitig sollen eben unsere Aktivitäten und Dienste der Allgemeinheit dienen und nicht nur unserem eigenen Wohlbefinden. Und in Jeremia 29 steht dazu: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Und wir als bekennende evangelische Gemeinde Osnabrück müssen uns überlegen, wie wir uns dieser Aufgabe stellen wollen. Wir sind klein, wir haben nur eine kleine Kraft und manchmal scheint mir, dass wir mit uns selbst so intensiv beschäftigt sind, dass unser Nutzen für die Stadt, sagen wir mal, sehr übersichtlich ist. Wir müssen uns also überlegen, in welcher Form wir die Ehre Gottes in die Stadt tragen können. Und diese Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Als positives Beispiel möchte ich jetzt gerade aktuell die Pfingstgemeinde Lebensquelle in Osnabrück nennen. Die Gemeinde hat ja das Gelände des alten Güterbahnhofs erworben, um dort in ihrem neu errichteten Gemeindegebäude die soziale Arbeit, die mit einem Reha-Zentrum für Suchtkranke schon heute begonnen hat, auch auf Kinder- und Seniorenarbeit auszuweiten. Die Gemeinde möchte der Stadt ausdrücklich dienen und hat das mit der bisherigen Arbeit schon unter Beweis gestellt. Und trotzdem ist sie jetzt mit der öffentlichen Meinung in Konflikt geraten, da Vertreter der Gemeinde Homosexualität öffentlich und richtigerweise als Sünde bezeichnet haben. So, ja, und die eigentlich gute Arbeit zum Nutzen der Stadt und zur Verbreitung des Evangeliums bekommt jetzt erheblichen Gegenwind. Und diese Geschwister brauchen jetzt unsere Unterstützung. Sie sind schon sehr viele, aber wir sollten auf jeden Fall für sie beten. Und wir müssen uns überlegen, ja, wo ist unsere Aufgabe? Was können wir machen in dieser Stadt? Wir sehen aber auch, ein klares Bekenntnis zu göttlicher Ordnung gegenüber Nichtchristen ist immer mit Risiko verbunden. Und doch sollten sich eben Christen auf keinen Fall aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sondern sie leben eben mittendrin in der Welt und sie sollen Zeugen für Gottes Ehre und Herrlichkeit sein. Das öffentliche Erscheinungsbild der Christen ist wichtig, um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums zu unterstreichen. Den Nichtchristen soll es auffallen, dass etwas anders ist bei Christen. Das provoziert Widerspruch und trotzdem. Die Aufgabe der Christen in der Welt ist es nicht nur, fein und klein und liebevoll in ihren Gemeinden miteinander zu leben, zur Glaubensstärkung, das ist wichtig, aber sie sollen das Evangelium eben auch in die Welt bringen. Siehe Missionsauftrag aus Matthäus 28. Es ist offensichtlich Gottes Wille, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, als seine Leute erkannt werden. Die Christen sind lebende Zeugen seiner Liebe und Gnade gegenüber Sündern. Wir sind seine Werkzeuge, denn durch unser Leben ruft er die Ungläubigen zu sich. Fest steht also, im Rahmen unserer staatsbürgerlichen Aufgaben haben wir den Auftrag zu guten Taten, die zur Verkündigung des Evangeliums und damit zur Ehre Gottes dienen. Denn die Verkündigung des Evangeliums dient in erster Linie dem Lob und der Ehre Gottes. Das ist eine Aufgabe, die uns sehr groß erscheint. Aber wir stehen nicht alleine da. Und so möchte ich uns abschließend mit den Versen 20 und 21 aus Psalm 68 ermutigen. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.